Wie kann eine Wirtschaft der Zukunft aussehen? Was ist die Next Economy? Wer kann uns auf dem Weg dorthin inspirieren?
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich heiße euch recht herzlich willkommen beim Next Economy Talk, dem Podcast von Nela, dem Next Economy Lab. In diesem Podcast erkunden wir die Wirtschaft der Zukunft, die Next Economy. Dazu laden wir inspirierende Menschen ein, die als Pioniere die Wirtschaft der Zukunft schon heute lebendig werden lassen.
Heute für den zweiten Podcast haben wir Silke Strenlau eingeladen. Sehr schön, dass du hier bist. Ich beginne mal und sage ein paar Worte zu dir und deinem Leben. Du kannst mich dann gerne noch ergänzen. Einmal, Silke, du hast an der Universität Oldenburg Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt Umweltpolitik studiert. Dann bist du eingestiegen in deine berufliche Laufbahn als Nachhaltigkeitsanalystin bei der IMUG. Die IMUG-Beratungsgesellschaft erstellt Nachhaltigkeitsrankings für Unternehmen und hast dann bei der Bank im Bistum Essen gearbeitet und bist jetzt seit 2018 im Vorstand der Hannoverschen Kassen, einem Unternehmen für nachhaltige Altersvorsorge. Und seit 2019 bist du auch zusätzlich noch Mitglied im Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung.
Genau.
Hast du noch was zu ergänzen, was wichtig ist?
Nee, und Aufsichtsrätin bei der Umweltbank in Nürnberg. Das ist auch noch ein Amt seit 2019.
Okay, super. Silke, was ich besonders spannend finde an dir und deiner Tätigkeit, du bist jetzt quasi unsere erste Eingeladene beim Podcast, die eher aus der Praxis kommt und nicht aus der Wissenschaft. Wir versuchen immer, Praxis und Wissenschaft so nacheinander uns anzuschauen, was da so die Perspektiven sind. Und was ich an dir spannend finde, ist einmal, dass du in deiner Tätigkeit sowohl die Mikroebene von einer Transformation der Finanzwelt die anschaust, indem du in einem Unternehmen tätig bist, was sich für nachhaltiges Finanzwesen einsetzt, gleichzeitig aber auch durch deine Mitgliedschaft im Sustainable Finance Beirat auf so einer makro- und eher systemischen Ebene schaust, wie kann da eigentlich eine nachhaltige Finanzwelt gestaltet werden. Und in der Nachhaltigkeit auch, so wie ich dich kennengelernt habe, die soziale und die ökologische Ebene immer verbindest. Und genau darüber würde ich jetzt gern heute mit dir sprechen, wie du dir eigentlich vorstellst, dass eine sozial-ökologische Transformation in der Finanzwelt geschehen kann. Bevor wir da tiefer einsteigen, vielleicht erstmal zu dir als Person. Jetzt als Aufhänger habe ich einmal das Zitat von Future Woman, was du einmal gegeben hast, herausgesucht. Da hast du gesagt, es gibt wahrscheinlich nicht viele Pensionskassenvorstände, die schon mal an einem Atommüllfrachter hingen. Das heißt, du hast offensichtlich schon früh für Nachhaltigkeit gekämpft und dich dann für einen Weg entschieden, den wahrscheinlich nicht so viele Aktivistinnen einschlagen, Vorstände bei einer Pensionskasse zu werden. Wie ist es dazu gekommen, dass du den Weg gewählt hast, um die Finanzwelt zu gestalten oder dich für Nachhaltigkeit einzusetzen?
Ja, das stimmt, weil also angefangen bin ich für das Thema zu kämpfen letztendlich mit 13, glaube ich. Da habe ich eine Jugendumweltgruppe gegründet, Green Future hieß die damals. Das war so eine Jugendgruppe von Greenpeace und dann habe ich so das Klassische gemacht, also Aktionen in Fußgängerzonen organisiert, Unterschriften ganz viele gesammelt. Dann habe ich irgendwann eine Bürgerinitiative gegen eine Müllverbrennungsanlage mitbegründet, ein Jugendparlament aufgebaut, Praktikum bei Greenpeace dann gemacht, so mit 19 Sozialwissenschaften studiert mit Umweltpolitik. Und für mich war da durch diese ganze Sozialisation bei Greenpeace und im NGO-Bereich eigentlich, war für mich eigentlich klar, man muss die Welt verändern, indem man demonstriert, indem man Kampagnen gegen Unternehmen macht. Und im Studium hat sich das dann schon gewandelt. Da habe ich mich mit dem Thema Nachhaltigkeit dann wissenschaftlicher auseinandergesetzt. Und dann gab es diese Stelle im IMUG. Als ich mit 24 war ich fertig mit Studieren. Und als ich die gelesen habe, habe ich gedacht, die suchen eine Ökonomin, aber die suchen nicht mich. Und dann, als ich mir das genauer angeguckt habe, ich gedacht, nee, das passt eigentlich. Und dann bin ich halt zum IMUG gegangen und habe mich dann mit Nachhaltigkeitsratings von Unternehmen beschäftigt und musste Bilanzen lesen, Geschäftsberichte lesen. Und da ist dann eigentlich diese Erkenntnis gereift, dass man nicht nur über Protest und sich ans Fabriktor hängen Veränderungen entstehen kann, sondern dass der Finanzmarkt ein ganz großer Hebel ist. Weil dort spielt das Geld eine Rolle und dort haben Aktionärinnen und Aktionäre Rechte. Und wenn sie dann das Thema Nachhaltigkeit immer wieder in den Dialog mit Unternehmen bringen, wenn sie sozusagen ihr Geld einsetzen dafür, dass das Geld in die richtige Richtung fließt, wenn sie Engagement betreiben, das heißt also ein aktives Aktionärstum, wenn sie ihre Rechte als Aktionäre wirklich begreifen, dann lässt sich bei den Unternehmen viel mehr beeinflussen und bewegen, als nur durch Protest von NGOs. Und da ist wahrscheinlich dann meine sozialwissenschaftliche Brille kommt zum Tragen, dass ich immer so ein Bild auch von Gesellschaft habe, dass die verschiedenen Elemente in einer Gesellschaft, die üben letztendlich den Druck aus. Das ist sozusagen der Druck von unten. Das haben wir gerade ganz stark erlebt durch die Fridays for Future in den letzten 2 Jahren. Die haben das Thema Klimaschutz ganz stark nach vorne in die Öffentlichkeit gebracht. Wir brauchen die Wissenschaft, die an Konzepten feilt und Machbarkeitsstudien überlegt, Szenarien überlegt. Und wir brauchen den Finanzmarkt, der den Druck der Börse nutzt und das Geld in die richtige Richtung lenkt. Und wenn all diese Elemente zusammengreifen, dann verändert sich was. Und das merken wir gerade, heute mehr denn je.
Wie bist du dann von der IMUG in die Finanzwelt so richtig gekommen, zu der Bank und jetzt zu der Pensionskasse?
Ich bin irgendwann gefragt worden von der Bank im Bistum Essen, ob ich dort in den Aufsichtsrat kommen möchte. Die kannten mich, weil sie mein Kunde waren beim IMUG. Ich habe halt im IMUG Vertrieb für Nachhaltigkeitsratings gemacht und hatte eben Kontakt zu ganz vielen institutionellen Investoren in Deutschland. Und dann hat die Bank im Bistum Essen mich gefragt, ob ich in den Aufsichtsrat kommen möchte. Und da habe ich die Worte meines Chefs von Herrn Schönheit berücksichtigt, der gesagt hat, bei sowas wird man nie dümmer. Und das nutze ich heute noch, dieses Wort. Und habe gedacht, ja, warum nicht mal in so einem Aufsichtsrat einer Bank mitarbeiten? Und dann bin ich dort reingekommen und dann haben die mich relativ schnell gefragt, ob ich in den Vorstand kommen will, weil dort ein Vorstandswechsel anstand, weil der Vorstandsvorsitzende in Ruhestand gegangen ist. Das wiederum habe ich mir 2 Jahre lang überlegt, ob ich meinen geliebten Job im IMUG verlasse, ob ich Bankerin werden will. Da habe ich schon ganz schöne Vorurteile immer noch. Und auch das ganze Wissen hatte ich halt überhaupt nicht als Sozialwissenschaftlerin. Und ich hatte einen kleinen Sohn, der war damals, als ich angefragt worden bin, 7. Und gleichzeitig war es aber eine super Chance, als Sozialwissenschaftlerin Bankvorstand zu werden und richtig was zu bewegen und nicht nur darüber zu reden und zu verkaufen, sondern es wirklich umzusetzen. Und dann habe ich ja gesagt, ich mache das, bin nach Essen gegangen, habe dann eine Bankfortbildung gemacht, 18 Wochen lang, ein genossenschaftliches Bankführungsseminar heißt das, um die Bankleiterlizenz zu bekommen. Und darüber könnte ich jetzt einen eigenen Podcast drehen. Da bin ich echt an meine Grenzen gekommen, was dieses ganze Wissensvermittlung angeht. Total antiquiert, super Frontalunterricht. Und von Nachhaltigkeit hatten die keine Ahnung und wollten auch nichts wissen. Und die Ausbildung, das muss man sagen, habe ich 2015, 16 gemacht. Also da war das Thema Nachhaltigkeit schon Thema, aber die waren blank. Ich habe mich da durchgefuchst, habe diese Bankleiterausbildung gemacht, 18 Wochen und habe sie sogar mit 2 bestanden, war ich sehr stolz drauf. Aber mein Sohn hat rebelliert und hat dann irgendwann gesagt, nach einem halben Jahr, als ich in Essen war, ich war also in der Woche in Essen und am Wochenende in Hannover und habe gedacht, am Wochenende kümmere ich mich um meinen kleinen Sohn. Und der hat aber nach einem halben Jahr rebelliert und hat gesagt, Mama, ich will mehr Zeit mit dir. Das ist mir zu wenig nur am Wochenende. Wann kündigst du bei der Bank? Ja, und das war sehr klar. Und wenn so ein damals 9-Jähriger, der hat mich angeguckt und hat gesagt, ja, ich habe keine Chance. Und dann habe ich gekündigt bei der Bank. Schweren Herzens nach einem Vierteljahr und bin wieder nach Hannover zurückgekommen und habe dann in Hannover geschaut, was es dort im Bereich nachhaltige Finanzwirtschaft gibt. Und das ist relativ übersichtlich, wenn man nicht bei der NordLB oder der Hannover rückarbeiten will. Aber die hannoverschen Kassen, die gibt es eben auch in Hannover und die kannte ich schon aus meiner Zeit beim IMUG. Und dann hatten die eine Stelle frei im Bereich Unternehmenskommunikation, Nachhaltigkeit. Und dann bin ich dort im August 2017 angefangen und sehr, sehr glücklich, dort gelandet zu sein, weil das eben Laden ist, der das total lebt und der das wirklich will. Und der damalige Vorstand, Kapitalanlagevorstand, hat dann nach 5 Jahren sich verändern wollen. Und ich hatte eben die BaFin-Zulassung und dann war das relativ einfach. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich dort in den Vorstand kommen will. Und dann hat also meine ganze Plackerei für die Bank hat was genützt, weil ich sozusagen diese Grundbasis hatte, weil die hat man sonst als Sozialwissenschaftlerin nicht. Und so bin ich als ehemalige Greenpeace-Aktivistin und Sozialwissenschaftlerin jetzt Vorständin einer Pensionskasse. Und das sind schon unterschiedliche Welten, das muss ich schon sagen. Und ich bin da bestimmt auch ein bunter Vogel in der ganzen Szene. Das macht es manchmal einfacher und manchmal schwieriger. Also es macht es einfacher, weil ich glaube, ich eine viel klarere Sprache spreche. Ich habe nicht diese Finanzsprache. Ich kann auch mit normalen Menschen den relativ einfach erklären, wie funktioniert eine Aktie, wie funktioniert ein Fonds und was ist eine Altersvorsorge. Das macht es einfacher und kriege ich auf jeden Fall rückgemeldet. Und schwieriger macht es natürlich, weil ich auch Wissenslücken habe, weil ich eben von einer ganz anderen Seite komme und weil ich mir immer das auch wieder vergegenwärtigen muss, was ich da gerade mache und das wirklich verstehen muss. Und das ist manchmal eine Schwierigkeit. Aber da ich ein neugieriger Mensch bin, habe ich immer gedacht, das ist macht einen nicht blöder. Und es ist gut, zwischen den Welten hin und her zu changieren, weil ich glaube letztendlich, das ist auch so ein Moment, mein Bild, wie sich Gesellschaft verändert. Wenn wir alle in unseren Blasen bleiben, wenn wir alle in unseren Metiers bleiben, dann verändert sich wenig. Was wir brauchen, ist der interdisziplinäre Austausch. Wir brauchen immer wieder andere Blickweisen. Wir brauchen Know-how aus unterschiedlichen Bereichen. Und erst wenn ich eine Diversität im Denken, in Erfahrungen und in Ansätzen habe, dann kann auch Innovation stattfinden. Und von daher, glaube ich, müssten sich viel mehr solche Blasen öffnen. In der Finanzwirtschaft, aber bestimmt auch in anderen Unternehmen.
Du hast eingangs gesagt, dass du gerade auch bei der IMOG gesehen hast, wie viel Unternehmen zu Nachhaltigkeit eigentlich schon beitragen können. Magst du kurz erzählen, wie du das bei den hannoverschen Kassen siehst? Was können die hannoverschen Kassen für einen Beitrag leisten für eine Nachhaltigkeitstransformation?
Also die hannoverschen Kassen haben eigentlich den größten Hebel im Bereich der Kapitalanlage. Das ist meine Überzeugung, weil wenn man sich anschaut, was macht eine Pensionskasse? Die sammelt jeden Tag Geld ein von Menschen, die sagen, spart dieses Geld für mich an und gibt es mir nachher, wenn ich im Rentenalter bin, als Rente wieder. Das heißt, wir sammeln Geld ein und müssen es anlegen am Kapitalmarkt, möglichst mit einer Rendite, sodass wir nachher die Rente zahlen können. Und das machen wir für 11.000 Versicherte momentan. Und das ist der größte Hebel. Wir sammeln Geld ein und wir können es dort anlegen, wo es einen gesellschaftlichen Mehrwert hat und wo es irgendwie zur Lösung unserer gesellschaftlichen Probleme beiträgt. Das heißt, wir können es natürlich einfach in Staatsanleihen pumpen. Und dann liegt es dort in irgendwelchen Staatsanleihen. Oder wir können sagen, wollen wir damit erneuerbare Energien finanzieren? Wollen wir damit sozial-ökologische Wohnprojekte finanzieren? Wollen wir damit ein Studentenwohnheim bauen? Ja, und das ist sozusagen, wird Geld wirksam. Und wir probieren es im Sinne unserer Mitglieder anzulegen. Wir haben Mitglieder aus dem Waldorfschulenbereich, aus gemeinnützigen Organisationen, Pflegeeinrichtungen, kleine nachhaltige Unternehmen, die machen ihre Altersvorsorge bei uns. Und denen ist es wichtig, ja, dass wir das Geld im Sinne einer zukunftsfähigen Wirtschaft anlegen. Und die wollen eben, dass wir nicht damit Unternehmen der Atomenergie, der Erdölindustrie, der Kohleindustrie fördern. Die wollen, dass das Geld einen Mehrwert hat. Und das ist der Hebel. Alles andere, was wir als Pensionskasse auch noch machen, dass wir keine Dienstwagen haben, dass wir fairen Kaffee ausgeben, dass wir Recyclingpapier haben, das ist sozusagen, das machen wir noch nebenher. Aber der größte Hebel ist eigentlich die Kapitalanlage. Und ein weiterer Hebel im sozialen Sinne ist sicherlich, dass wir keine klassische Versicherung sind, sondern wir haben auch solche, wir nennen das moderne Solidarformen. Wir probieren also auf manche Herausforderungen Antworten zu finden, die wir solidarisch lösen können. Wir haben zum Beispiel eine Krankenbeihilfe entwickelt. Wenn Arbeitgeber packen da einen bestimmten Beitrag in einen Topf rein und dann können die Mitarbeitenden ihre zusätzlichen Krankheits- und Gesundheitskosten darüber bei uns beantragen. Also ich muss eine neue Brille haben, mein Kind braucht eine Zahnspange, ich habe Ausgaben für Homöopathie oder Osteopathie. Und dann kann ich als Mitarbeitende, wenn mein Arbeitgeber das für mich abschließt, bei der Hannoverschen Krankenbeihilfe, kann ich die Hälfte dieser Kosten dazu bekommen aus einem Solidartopf. Wenn der Topf leer ist, gibt es nichts mehr, aber das war ja bisher noch nie. Und das sind so Dinge, die machen wir zusätzlich. Das ist keine klassische Versicherung, da gibt es keinen Rechtsanspruch, sondern das machen wir solidarisch. Und das finde ich einfach auch klasse. Das ist ein totaler Mehrwert für eine andere Gesellschaft, immer wieder zu gucken, wie können wir Dinge in einer Gemeinschaft lösen, in wo es ein Nehmen und ein Geben gibt. Ja, das sind vielleicht so die zwei Antworten, wo, glaube ich, unser Beitrag zur Transformation besteht als ganz kleine Pensionskasse.
Ja, richtig gut. Ich glaube, ich würde auf beide Ebenen gerne noch mal ein bisschen näher eingehen. Zunächst auf die Ebene der Kapitalanlage. Heutzutage will ja eigentlich jeder nachhaltig investieren. Also auch die Deutsche Bank investiert nachhaltig, sagt sie zumindest. Und ihr investiert nachhaltig, aber ihr wollt auch gleichzeitig, ihr müsst gleichzeitig eine bestimmte Rendite erfüllen. Was unterscheidet euch dann von anderen, die auch sagen, sie investieren nachhaltig? Weil so wie ich das sehe, aus meiner Perspektive, habt ihr eigentlich keine Freiheit zu sagen, wir finanzieren, was wir wollen, was für einen guten Beitrag für eine nachhaltige Gesellschaft leistet, weil ihr müsst ja trotzdem hinten raus die richtige Rendite bekommen. Ihr habt ja keinen Freifahrtschein für, wir investieren in eine nachhaltige Gesellschaft.
Genau. Also das ist sicherlich ein klassischer Zielkonflikt, der nachhaltiges Investment immer hat. Also es gibt viele Zielkonflikte, aber das ist einer. Und ich würde aber mal so sagen, also wir können uns ja verabschieden von diesem alten Glauben, dass Nachhaltigkeit Rendite kostet. Das ist es nicht. Wenn du eine exorbitante Rendite haben willst, dann solltest du nicht nachhaltig investieren. Wenn du eine marktkonforme Rendite haben willst, also was üblich ist, dann kannst du nachhaltig investieren. Und wir haben, um das mal plastisch zu machen, wir haben so einen durchschnittlichen Anlage- oder Renditeerwartung, 1,6% beträgt die. Also wir, wenn wir neue Anleihen kaufen, Unternehmensanleihen, dann muss da mindestens 1,6% Rendite rauskommen, damit wir unsere ganzen Rentenverpflichtungen über die lange Sicht zahlen können. Das heißt, ganz konkret, wir können bestimmte Green Bonds oder Social Bonds, wie sie heißen, können wir nicht zeichnen. Also zum Beispiel die grüne Bundeswertpapieranleihe. Der Bund, Deutsche Bundesrepublik Deutschland, hat letztes Jahr eine grüne Anleihe ausgegeben. Die hatte sogar einen negativen Zins. Das können wir nicht zeichnen. Auch wenn das ganze Geld dann in tolle Projekte in Deutschland läuft, zum Thema Energieeffizienz oder erneuerbare Energien, das können wir nicht machen. Das heißt, wir müssen auf die Rendite gucken. Aber es unterscheidet sich auch, also wir haben nicht eine hellgrüne Nachhaltigkeit bei den Hannoverschen Kassen, sondern wir probieren immer mehr dunkelgrün zu investieren. Das geht aber nicht immer. Also wenn wir nur dunkelgrün investieren wollen würden, dann würden wir ganz viel Green Bonds kaufen. Die haben aber oft eine Rendite unter 1%. Das heißt, das können wir nicht machen. Und trotzdem leisten wir uns, dass wir bei jeder Anleihe nochmal genau hingucken. Also Sie haben zum Beispiel gerade das Thema Waldinvestments diskutiert. Ja, Investitionen in Wald, in Aufforstungsprojekte, das sind CO2-Speicher. Erstmal würde man denken, super nachhaltig. Wenn man dann aber näher dahinter guckt, bei Waldinvestments sieht man, dass da totale Renditeerwartung dahinter ist, ähnlich wie in der konventionellen Landwirtschaft. Und dann werden dort Plantagen aufgeforstet. Die haben dann vielleicht sogar noch einen FSC-Standard. Aber eigentlich geht es nur darum, Holz rauszunehmen, es gut zu verkaufen und eine Rendite zu bekommen. Und da haben wir gesagt, das passt eigentlich nicht zu unserem Nachhaltigkeitsverständnis. Also lassen wir die Finger davon. Oder anderes Beispiel. Du musst mich unterbrechen, wenn es zu ausführlich ist. Wir hatten einen grünen Immobilienfonds im Portfolio. Der war richtig gut. Die haben so Wohnimmobilien in B-Standorten, nennt man das, gekauft und die energetisch saniert und für wirklich verträgliche Mieten wieder weitervermietet, war ein super nachhaltiger Fonds, klasse. Und dann bin ich aber drauf gekommen, durch mehrere Zufälle, dass der Geschäftsführer dieses Fonds bei Twitter AfD-Thesen noch und nöcher raushaut. Und ich habe ein bisschen recherchiert, mit dem telefoniert. Und dann war relativ klar für uns im Vorstand, aber auch für unseren Aufsichtsrat und für die Mitglieder, das ist kein Fonds, der zu uns passt. Also der passt von der Nachhaltigkeit, aber er passt überhaupt nicht von der Ethik und wofür dieser Geschäftsführer steht. Und dann haben wir diesen Fonds verkauft und die Anteile losgeworden. Das war ein bisschen kompliziert, aber wir haben es hinbekommen, sogar noch mit einem kleinen Plus. Und da wird es dann immer deutlich, und ich glaube, das macht zum Beispiel eine deutsche Bank, weil du das Beispiel vorhin gebracht hast, ganz plakativ, das macht die, glaube ich, nicht. Also so differenziert hingucken mit einer klaren Haltung und auch mit einem Bild, in was für einer Gesellschaft will ich leben, und passt das wirklich zusammen. Also wir müssen auch mal eine spanische Staatsanleihe kaufen oder wir kaufen auch nochmal einen Pfandbrief der Deutschen Hypothekenbank, auch wenn die sozusagen aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, wir haben so 4 Stufen, wenn die vielleicht nur eine 2 sind und keine 1. Ja? Wir können uns nicht eine strenge Nachhaltigkeit für alles leisten. Aber wir probieren immer wieder genau hinzugucken und zu sagen, worauf zahlt es ein, was für eine Nachhaltigkeit wird dort gelebt, wie streng ist sie und konterkariert es unsere Ziele sehr stark oder wo können wir sie besser erreichen? Und das ist ein täglicher Abwägungsprozess, der ist anstrengend, aber der funktioniert, der geht. Also das ist kein Hexenwerk, aber man braucht eine gewisse Haltung dafür und man braucht Mitarbeitende, die da sich reinfuchsen, die sich schlau machen, die sich informieren, die querdenken und die echt engagiert ihren Job machen. Und die haben wir Gott sei Dank bei den hannoverschen Kassen.
Also wenn ich das richtig verstehe, ist eigentlich, was euch vor allem unterscheidet, dass ihr aus einer Vision heraus von einer nachhaltigen Welt handelt und das quasi als Ziel habt und nicht als Ziel eigentlich letztendlich die Rendite zu maximieren und das irgendwie noch grün anzustreichen, sondern eher die nachhaltige Welt und die Rendite ist irgendwie wie so eine Kondition, die auch noch beachtet werden muss.
Richtig, das ist so eine, genau, das ist eine, also ich würde jetzt nicht sagen Nebenbedingungen, wahrscheinlich sind es beides Konditionen, die erfüllt werden müssen. Aber du hast recht, wir sind getrieben von einer Vision. Und unsere Vision ist nicht die Rendite. Und ich glaube, viele Asset Manager, auch gerade im konventionellen Bereich, die jetzt auf das Thema Nachhaltigkeit springen, für die ist immer noch die Rendite an Nummer 1 und das Verkaufen. Und da sagen wir, das muss nebenbei stimmen, die Zahlen müssen stimmen, aber unser Hauptzweck ist ein anderer. Ja,
ja. Das stimmt. Ja, das ist auch ein bisschen das, wo wir immer, also wenn ich jetzt so über eine Next Economy und eine Wirtschaft der Zukunft nachdenke, ist auch immer wieder dieses Thema das Wachstumsstreben. So, was ist Wachstum? Ist Wachstum der Zweck oder ist es Mittel zu einem bestimmten Zweck? Aber der Zweck ist ein anderer. Und ich glaube, das macht einfach einen wahnsinnigen Unterschied, ob wir, was wir an die Spitze setzen, dessen, was wir anstreben. Ob das Wachstum ist oder ob das eben eine nachhaltige Gesellschaft ist. Und wir versuchen, ja, das in den Rahmenbedingungen, die uns möglich sind, zu erreichen. Und ich glaube, ich habe die Vermutung, dass bei den meisten halt doch noch Wachstum an der Spitze steht und Nachhaltigkeit eher eine Rahmenbedingung ist, in der man sich in der heutigen Gesellschaft bewegen muss, weil sonst ist man nicht mehr akzeptiert. Und ich habe den Eindruck, dass das bei euch umgekehrt ist, dass Wachstum oder Renditeerwartung irgendwie eine Kondition ist, aus der ihr euch vielleicht auch noch nicht befreien könnt, aber die auf jeden Fall nicht ganz oben stehen.
Genau, wir können uns leider nicht davon befreien, weil wir sozusagen Teil des Finanzmarktes sind und weil wir eine kapitalgedeckte Altersvorsorge haben. Und da würde ich es wie Albert Camus halten. Das ist das Ja im Nein. Ja, da kommen wir gerade nicht raus. Also wir probieren auch immer wieder ja das Thema Altersvorsorge neu zu denken. Da gibt es, glaube ich, auch nicht so viele Pensionskassen, die das tun, weil wir schon sagen, wir wollen eigentlich mittelfristig, langfristig aus diesem Wachstumsparadigma raus. Wir finden eher eine Postwachstumsgesellschaft attraktiv. Und wir glauben auch, dass dieses ganze Kapitalgedeckte schon seine Fallstricke hat. Und dann probieren wir darüber nachzudenken, ich glaube, seit 20 Jahren gefühlt und auch immer wieder mit Unterstützung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, wie könnte man das Thema zum Beispiel Realversorgung angehen? Weil du hast es selber in deinen Studien herausgefunden. Was braucht der Mensch im Alter? Der braucht ja nicht Geld, sondern der braucht ein gutes Zuhause, der braucht soziale Beziehungen, der braucht gesunde Lebensmittel und der will vielleicht kulturellen Austausch haben. Und das Geld ist auch da nur Mittel zum Zweck. Und kann man sozusagen das Thema Wohnen durch Wohnprojekte, kann man das Thema Ernährung über sowas wie solidarische Landwirtschaft, Biokisten etc., kann man das irgendwie anders bewerkstelligen und organisieren, sodass die Menschen gar kein Geld brauchen oder vielleicht nur ein bisschen, um sich bestimmte Dinge leisten zu können, aber diese anderen Bedürfnisse im Alter. Und uns ist noch nichts richtig Gutes eingefallen. Wir sind da aber immer wieder mittendrin und im Austausch. Aber das finde ich eine total wichtige Frage, darüber weiter nachzudenken. Da kommen wir auch wieder mit diesem Thema Solidaritätsprinzip weiter. Das ist eine Herausforderung. Und dann könnte man auch sich von diesem Wachstumsparadigma mehr und mehr lösen und auch von dieser Abhängigkeit von den Kapitalmärkten.
Ja, und eigentlich eher wieder in direkt Finanzierung von Unternehmen gehen und weniger über die Kapitalmärkte, ne? Mhm. Durch die Altersvorsorge. Ja, spannend. Genau, da ist auch ein guter Anknüpfungspunkt nochmal, um nochmal auf diese Solidarformen zu kommen, weil das ja auch was ist, was ihr quasi, wo ich, wenn ich das richtig sehe, sowas ist, was ihr ausprobiert und als Unternehmen da neue Wege beschreitet. Da würde ich sagen, das ist auch vielleicht eine zentrale Qualität von einer unternehmerischen Transformationsstrategie, jetzt vielleicht auch in Richtung einer zukunftsfähigen Wirtschaft, dass man halt neue Geschäftsmodelle quasi testen kann, so wie ihr das macht jetzt mit diesen Solidarformen und wirklich auch da eine neue Art von Wirtschaften versucht zu etablieren. Wenn ich das richtig verstehe, geht es ja auch, kriegt man nicht unbedingt das rausgezahlt, was man eingezahlt hat. Und das entspricht ja oder das widerspricht ja oft unserem Verständnis von Ökonomie, von Geldanlage, also auch die Idee von Rente. Anteilig zu dem, was ich eingezahlt habe, bekomme ich eine Rentenzahlung ausgezahlt. Und das ist ja bei den Solidarformen nicht der Fall. Gibt es so Widerstände, auf die ihr stoßt mit den Solidarformen?
Ja, also diese Widerstände gibt es nicht, weil ja hier der Arbeitgeber für seine Mitarbeitenden diesen Betrag reinzahlt. Also das heißt, die Mitarbeitenden müssen nicht auf irgendwie Gehalt verzichten, sondern der Arbeitgeber, die Arbeitgeber machen das sozusagen als freiwillige Zusatzleistung, weil sie in die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden investieren wollen und sagen, das ist uns wichtig. Und die machen oft ihre Altersvorsorge auch über uns. Und die Altersvorsorge kriegen die Mitarbeitenden ja aber erst spürbar, erlebbar, wenn sie schon alt sind und wenn sie in Rente gehen. Und durch diese Beihilfekasse, durch diese Solidarform erfahren die Mitarbeitenden das jetzt schon und haben jetzt schon wirklich einen Mehrwert. Und von daher, und der Topf war auch noch nie leer. Also wir mussten bisher noch nie jemandem sagen, wir können jetzt leider deine Brille nicht finanzieren, weil wir haben kein Geld mehr. Das heißt, da ist eine bestimmte gute Auslese und es hat bisher eigentlich nur Gewinner produziert. Wir haben es jetzt manchmal in dem einen, wir haben einen Sozialfonds, daraus bestreiten wir Reha-Maßnahmen für Menschen, die, sag ich mal, Burnout haben und die erschöpft sind und nicht mehr können. Und da merken wir jetzt durch Corona eine höhere Anspruchshaltung bei den Menschen, die einen Antrag stellen. Und das war vor Corona nicht so. Da waren die eher dankbar, dass sie plötzlich so eine dreiwöchige Kur- und Reha-Aufenthalt bekommen haben. Und da merken wir durch Corona jetzt plötzlich eine Änderung. Aber also letztendlich ist es ja bei der gesetzlichen Krankenversicherung auch so. Ich verdiene relativ gut als Vorständin. Ich zahle viel Geld ein, bin aber fast nie beim Arzt. Und da denke ich mir, freue ich mich doch eigentlich, oder? Dass ich gesund bin und das ist sozusagen mein Teil ja auch da schon. Also ich glaube, wir vergessen das immer, dass wir im Bereich der Rente und im Bereich auch der Krankenversicherung, wenn wir gesetzlich versichert sind, dass wir auch dort dieses Solidaritäts- und Umlageprinzip haben. Und die, die mehr verdienen, zahlen mehr ein in den Topf, aber die kriegen das nicht unbedingt raus. Und diejenigen, die weniger verdienen und wenn sie krank sind, können sie davon profitieren. Und da würde ich mir wünschen, dass wir das viel mehr verstehen in unserer Gesellschaft, dass das auch so ein Solidaritätsprinzip ist. Und dass es nicht nur, ich kriege nicht das raus, was ich reingezahlt habe. Aber das ist auch okay so, weil breitere Schultern können mehr tragen.
Ja, das stimmt ja. Besonders bei der Krankenversicherung ist das der Fall. Da hast du recht. Jetzt haben wir eigentlich schon so einen Aspekt von sozialer Nachhaltigkeit angesprochen mit diesem Solidarprinzip. Mich würde noch interessieren, jetzt auf dem Weg zu einer unternehmerischen Nachhaltigkeitstransformation, gibt es noch weitere Aspekte von sozialer Nachhaltigkeit, die dir da wichtig erscheinen?
Ja, also das ganze Thema Reinventing Organizations treibt mich ganz schön um, weil ich so gemerkt habe in den vielen Jahren jetzt des Tuns, man kann einerseits sich tolle, nachhaltige Geschäftsmodelle geben, aber das Ganze korreliert ganz stark mit der Unternehmenskultur, die ich habe. Und was für eine Stimmung habe ich in einem Unternehmen? Wie werden Entscheidungen getroffen? Wie fühlen sich Mitarbeitende ernst genommen? Dürfen die ihre Meinung sagen? Dürfen die sich einbringen? Können die sich zeigen im Unternehmen? Können die ihre Kompetenzen, ihre Kreativität einbringen? Und da sind wir auf dem Weg. Das ist ein ganz schöner Prozess, so eine BaFin-regulierte Pensionskasse zu einer selbstgeführten Organisation zu entwickeln. Und ich glaube, wir sind da auch noch meilenweit von entfernt. Aber wir gehen auf jeden Fall die Schritte und setzen uns der Diskussion aus und probieren eben mehr Offenheit reinzubringen, mehr Diskussion, weniger Hierarchie, mehr Selbstverantwortung, viel mehr Bottom-up, weniger Top-Down. Und für mich gehört das dazu. Also das ist so, das sind so zwei Seiten einer Medaille. Einerseits nachhaltiges Geschäftsmodell, zu gucken, was braucht die Gesellschaft für eine Transformation, was kann der Beitrag unseres Unternehmens sein und wie kann ich aber das auch in der Organisationskultur, in Entscheidungsstrukturen umsetzen. Also ich glaube, das gehört sehr eng zusammen und das ist mindestens so wichtig wie alles Große. Also das ist sozusagen die Entwicklung im Kleinen. Und die soziale Nachhaltigkeit, die dann im Unternehmen gelebt wird.
Mhm. Wenn du jetzt von jetzt in die Zukunft schaust und dir überlegst, wie könnten die Hannoverschen Kassen in 50 Jahren aussehen? Gerade auch im Hinblick auf den Aspekt auf soziale und ökologische Nachhaltigkeit. Was würde dir da für eine Vision vorschweben?
Ich hoffe erstmal, dass es nicht 50 Jahre dauert. Also ich stelle mir ein total buntes, lebendiges Unternehmen vor, in einem sehr schönen Gebäude, was natürlich komplett klimaneutral ist, mit Holz gebaut ist, wo die Menschen mal arbeiten, mal denken, mal diskutieren, wo immer viel Kunden und Mitglieder sind. Da wird wahrscheinlich auch ganz viel digital stattfinden. Ich glaube, wir sind da dabei, viele Gemeinschaften in ganz Deutschland mit zu unterstützen und zu vernetzen, sowohl mit schönen Wohngebäuden als auch wahnsinnig guter Ernährung. Das Ganze ist viel regionaler, viel digitaler, viel diskursiver. Wahrscheinlich auch viel schneller, weil man eher guckt, so was braucht die Gesellschaft, was brauchen die einzelnen Gemeinschaften, was brauchen die und die miteinander zu vernetzen. Ich glaube, man ist sowieso gar nicht mehr als einzelnes Unternehmen dabei, sondern man ist irgendwie Teil einer Community, Teil von Gemeinschaften, die viel mehr zu überblicken sind. Wenn wir noch Geld am Kapitalmarkt anlegen, dann ist es nur in super Unternehmen, die so aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten wahrscheinlich so 10 Punkte immer hätten von 10 Punkten. Ich glaube schon, dass wir in 50 Jahren weiter sind, was diese Probleme angeht. Also ich habe da echt ein positives Zukunftsbild. Ich habe den Eindruck, es passiert gerade so viel in der Welt, aber auch so in den handelnden Nationen. Ich bin ja eher ein optimistischer Mensch und ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir das Ruder gedreht kriegen. Und dann wären die Hannoverschen in Kassen in 50 Jahren ein echt geiles, buntes, innovatives, spannendes Unternehmen.
Schön. Dann hoffen wir mal sehr, dass es dazu kommt. Schön, dann haben wir jetzt so ein bisschen Bild davon, von dem unternehmerischen Transformationspotenzial für eine nachhaltige Finanzwelt. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist deine Tätigkeit im Sustainable Finance Beirat. Vielleicht kannst du am Anfang noch mal kurz erklären, was genau ist der Sustainable Finance Beirat und was ist deine Rolle da drin?
Gerne. Der Beirat ist vor 2 Jahren von der Bundesregierung ins Leben gerufen worden. Da gab es den Entschluss auf Staatssekretärebene, Deutschland soll ein führender Sustainable Finance Standort werden. Also Deutschland soll führend werden im Bereich der nachhaltigen Finanzwirtschaft. Und dafür haben sie den Beirat gegründet mit 39 Expertinnen und Experten aus Unternehmen, aus der Finanzwirtschaft, aber NGOs sind dabei auch, die Wissenschaft ist dabei, Zivilgesellschaft. Und dann haben wir ganz viele Beobachterinnen und Beobachter von Lobbyverbänden, aber auch Rat für nachhaltige Entwicklung, Umweltbundesamt und so sind dabei. Das sind aber nur Beobachter. Und das Ziel war, dass wir die Bundesregierung bei dieser Strategie, wie man Deutschland zu so einem führenden Standort macht, beraten, dass wir ein Konzept mitentwickeln und eigentlich Sparringspartner auch für die Bundesregierung sind. So ein klassisches Beratergremium. was man an der Stelle sagen muss, komplett ehrenamtlich. Ja, wir haben Stunden in Videokonferenzen zugebracht. Wir haben ein dickes Papier im Februar veröffentlicht mit 31 Empfehlungen, sehr konkret ausgearbeitet, was der Beitrag ist zur Transformation, warum man das Ganze braucht. Und das ist komplett ehrenamtlich gelaufen von diesen 37 Leuten, viel Arbeit reingeflossen. Ich bin mittlerweile stellvertretende Vorsitzende seit März. Heute, am 5. Mai, hat die Bundesregierung ihre Sustainable Finance Strategie für Deutschland vorgelegt, hat 26 Maßnahmen und 5 Ziele veröffentlicht und vieles von unseren Empfehlungen findet sich wieder, das muss man sagen. Manchmal ist das Wording anders, aber die Bundesregierung hat vieles aufgegriffen und hat jetzt sich so einen Plan, letztendlich so eine Roadmap entwickelt, was wollen sie kurzfristig, mittelfristig, langfristig angehen und vor allem, was wird die neue Bundesregierung dann ab Herbst umsetzen. Und es geht so um die verschiedenen Bereiche, also ganz grob, es geht einerseits darum, was muss die Politik für einen Rahmen setzen, damit überhaupt das Geld nachhaltig angelegt werden kann. Dann ist ein zweiter Bereich, wie muss die Berichterstattung der Unternehmen anders aussehen, weil Investoren brauchen Transparenz darüber, wie Unternehmen ihre Risiken managen und wie sie mit dem Thema Nachhaltigkeit umgehen. Das heißt, die Berichterstattung der Unternehmen muss zukunftsgerichteter sein, die muss materieller werden, die muss fundierter werden und mehr Unternehmen müssen berichten. Dann gibt es so einen dritten Bereich Wissensaufbau, weil das ist so unsere Erfahrung auch noch, dass in den Vorständen, in der BaFin, in den Aufsichtsräten verdammt wenig Wissen über Nachhaltigkeit und Transformation vorhanden ist. Und auch bei den Privatanlegerinnen und Privatanlegern muss das Thema massiv ausgebaut werden. Ja? Also wenn du Geld anlegst in einen Fonds, dann musst du viel mehr wissen darüber, was bewirkt das eigentlich, das Geld. Und dann geht es um die Finanzprodukte. Wie können die nachhaltiger werden? Und das Thema sozusagen Verstetigung, Institutionalisierung. Wie kann das Ganze, wie kann da mehr Wissen in der Bundesregierung aufgebaut werden, in den Ministerien und wie kann man diesen ganzen Prozess verstetigen? Also viele, viele Ansatzpunkte eigentlich, um das Thema voranzubringen. Und die Bundesregierung ist da jetzt heute mit dieser Strategie einen weiteren Schritt gegangen und wir als Beirat werden sie auch weiter begleiten und kritisch begleiten. Also eigentlich endet unser Mandat jetzt erstmal in der Ende der Legislaturperiode. Das ist auch gut so und dann werden wir sehen, ob es einen neuen Beirat gibt oder ein anderes Gremium. Und ja, waren spannende 2 Jahre, das muss ich auf jeden Fall sagen. Hat sehr viel Spaß gemacht, viel Zeit und Energie rein, aber auch da wird man nicht dümmer, um das nochmal zu nehmen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also vielleicht nochmal zum Verständnis von diesem Beirat und von dieser Sustainable Finance Strategie. Inwiefern ist die neue Bundesregierung dann daran gebunden oder kann die das auch einfach über den Haufen werfen? Wie ist das vom politischen Prozess her?
Über den Haufen werfen kann sie es eigentlich nicht, weil das Thema von Brüssel vor allem ganz stark gepusht wird. Also man muss auch sagen, dass Deutschland erst deswegen, glaube ich, aufgewacht ist, weil von Brüssel, von der EU-Kommission seit 2018 ein enormer Druck kommt, das Thema voranzutreiben. Die haben das viel besser verstanden. Die EU hat 2018 ihren EU-Aktionsplan zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums veröffentlicht. Die EU ist ja auch viel fortschrittlicher, was das ganze Thema CO2 angeht, Vorgaben für die Automobilindustrie zum Beispiel, jetzt mit dem Green New Deal, ganz klare Vorgaben auch zur Klimaneutralität. Und da ist die Bundesregierung enorm unter Druck gesetzt worden. Und jetzt letzte Woche das Bundesverfassungsgerichtsurteil spielt ja in die gleiche Richtung, ja, zu sagen, Leute, ihr müsst ambitionierter an den Zielen werden, sonst lastet das auf der neuen Generation. Und zweitens müsst ihr klare Zielvorgaben machen, was ihr bis 2030 macht und was ihr in den Jahren danach macht. Und das reichen nicht schöne Worte, sondern es braucht klare Vorgaben, klare Indikatoren, die man auch messen kann, und Umsetzungspläne. Und deswegen muss die neue Bundesregierung auch sich dieses Thema Sustainable Finance annehmen. Ob sie das vielleicht noch einen Tacken ambitionierter macht und konkreter, das wollen wir mal hoffen. Ja? Also es wird jetzt ein bisschen noch was bis zur Sommerpause stattfinden. Das hat die Bundesregierung jetzt auch angekündigt und will das mit uns, dem Beirat, in der nächsten Sitzung in 2 Wochen am 21. Mai auch diskutieren, was bis Sommer oder Herbst passieren kann. Und die neue Bundesregierung ist dann gefordert, entweder diese Strategie umzusetzen oder noch einen Tacken draufzulegen und zu sagen, an der und der Stelle wollen wir ambitionierter werden.
In diesen 2 Jahren, wo du da jetzt dabei bist beim Sustainable Finance Beirat, wurde da schon was politisch umgesetzt oder würdest du sagen, es aktuell befinden wir uns in der Phase der Willensbekundung?
Es ist ein bisschen etwas umgesetzt worden, aber zum Beispiel von der BaFin. Auf die wird ja gerade ganz viel geschimpft wegen Wirecard etc. Aber die BaFin hat Dezember 2019 ein Merkblatt erlassen zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken. Und die haben am Anfang gesagt, das ist noch unverbindlich. Aber ab nächstem Jahr werden die Wirtschaftsprüfer bei den Banken und Versicherungen darauf gucken, wie sie diese Ideen und Anregungen aus diesem BaFin-Merkblatt zur Nachhaltigkeitsrisiken umsetzen. Und das hat einen enormen Schub in der ganzen Szene bedeutet. Also, dass die BaFin und die Prüfer jetzt gucken werden, wie managen die einzelnen Häuser ihre Nachhaltigkeitsrisiken? Wie gehen die mit dem Thema Klimarisiko um? Gucken die sich bei den Immobilien, die sie finanzieren, an, ob diese Immobilien in 20 Jahren die Extremwetterereignisse aushalten oder ob die nachher alle Schrott sind, wenn viel mehr Stürme kommen, wenn viel mehr Regenfälle sind. Und da sind jetzt die Banken und Versicherungen enorm gefragt. Und das hat die BaFin schon gemacht. Und da gibt es ein, zwei richtig, richtig gute Leute, die das Thema pushen, die auch international vernetzt sind, sich mit den anderen Aufsichtsbehörden zusammentun. Und das bewegt gerade eine ganze Menge in der Finanzindustrie, das muss man wirklich sagen. Also die wachen alle auf und merken, wir können nicht mehr umhin. Das Thema kann ich nicht mit einem Nachhaltigkeitsbeauftragten und zwei Nachhaltigkeitsfonds abhaken, sondern ich muss ans Eingemachte gehen. Und das ist das Risikomanagement in den Häusern. Und das hat die Bundesregierung ja, weil die BaFin ist dem Bundesfinanzministerium unterstellt, auch schon mitgetragen natürlich. Ansonsten ist, glaube ich, noch nicht so viel passiert.
Und was wird da genau, was genau ist, also du hast jetzt ein Beispiel genannt, aber was wäre noch so ein Nachhaltigkeitsrisiko? Was genau wird da angeschaut?
Im Prinzip musst du alle ESG-Kriterien, Environmental Social Governance-Kriterien durchgehen und schauen, ob sie für die Unternehmen, in die du investiert bist, ob sie dort ein Risiko bedeuten können. Sagen wir mal, ich habe jetzt Anleihen oder Aktien von Adidas im Portfolio. Adidas hat Probleme in der Lieferkette und managt dort die Menschenrechte und die Kinderarbeit nicht gut. Dann hat das ja finanzielle Auswirkungen auf den Unternehmenswert von Adidas und da muss ich mich als Investorin mit auseinandersetzen. Oder das Thema Korruption ist ein ganz wichtiges Kriterium im Bereich Governance. Wenn Unternehmen Korruptionsprobleme haben, zum Beispiel in der Ukraine oder in Russland, dann hat das auch finanzielle Folgen und die muss ich mir anschauen. Klimarisiken ist das andere. Wenn ich Unternehmen aus der Kohleindustrie, aus der Erdölindustrie in meinem Portfolio habe und jetzt die große Diskussion ja ist, den CO2-Preis hochzusetzen, dann werden diese Unternehmen in den nächsten 20 Jahren absolute wirtschaftliche Probleme haben. Ja, die werden nicht mehr rentabel sein. Und dann habe ich als Investorin, als Pensionskasse, wenn ich zum Beispiel viel in E.ON, RWE, Shell investiert bin, dann habe ich ein richtig finanzielles Risiko, was schlagend wird. Und diese Risiken muss ich mir angucken. Und dazu bin ich jetzt verpflichtet.
Mhm. Okay. Das ist ja echt zumindest ein Schritt.
Genau. Ganz wichtiger,
um da voranzugehen.
Ja, weil durch die Investoren, wenn sie sich diese Fragen klar machen und diese finanziellen Risiken darin sehen, machen sie natürlich Druck auf die Unternehmen. Also letztendlich so im Kurzfall, dann kaufen sie irgendwann die Aktien nicht mehr, dann kaufen sie keine Anleihen, dann kriegen die Unternehmen kein frisches Geld mehr für Innovation. Und dadurch dreht sich natürlich was. Und wenn die Investoren das immer auch wieder in den Dialogen mit den Unternehmen sagen, dreht sich dadurch auch was. Die merken, oh, wir müssen uns mit dem Thema auseinandersetzen. Und dann noch sozusagen der politische Druck, der jetzt da ist mit Klimaneutralität, Green New Deal. Und dann noch der Druck der Straße durch die Fridays for Future. Das wird so eine Bewegung in Gang setzen, die ist nicht mehr rückholbar. Und das ist auch gut so, das wissen wir alle. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ja? Wir müssen in den nächsten 5 Jahren groß das Ruder rumreißen. Und von daher sind schon alle Dimensionen gefragt, diesen Druck jetzt zu erhöhen.
Und wenn du jetzt auf die nächsten 5 Jahre schaust und auf die Sustainable Finance Strategie der Bundesregierung, was müsste da deiner Meinung nach passieren?
Also zum einen muss die Bundesregierung, muss der Bund und die Länder Vorbild sein, was ihre eigenen Anlagen angeht, weil Deutschland investiert ja selber ganz viel Geld, also in den Pensionen für die ganzen Beamten, Gelder aus dem Arbeitsamtfonds und Gelder über die KfW. dieses Geld muss nach ganz strengen Nachhaltigkeitskriterien angelegt werden. Und da muss der Bund Vorreiter sein. Das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Forderung. Das Zweite, was jetzt heute auch diskutiert worden ist, Nachhaltigkeitsampel für Finanzprodukte. Das haben wir letztendlich gefordert, auch als Beirat, dass jedes Finanzprodukt letztendlich, wie so beim Kühlschrank, ja, da kennst du es auch, die sind alle von A bis G, wie energieeffizient die Kühlschränke sind. Und genauso muss es das Nachhaltigkeitswirkung für jedes Finanzprodukt, ob du jetzt dein Geld aufs Sparbuch packst oder ob du einen Baukredit abschließt. Was ist die Wirkung im Bereich Nachhaltigkeit? Ist die sehr gut, ist die nicht, ist es schädlich? Eine Ampel, rot, grün, gelb, ganz einfach. Oder so der Nutri-Score. Ja, dass für jeden Anleger das bewusst ist, das finde ich ganz wichtig. Dann das Thema Bildung, habe ich vorhin schon gesagt. Ja, Wissensaufbau, Bildung, sowohl bei der Aufsicht als auch in den, bei den Entscheidungsträgern, finde ich ganz elementar. Und was ich mir auch wünschen würde, das ist vielleicht ein bisschen jetzt sehr sophisticated, aber es passiert eben ganz viel auf Brüssel-Ebene und EU, Gott sei Dank. Und dass sich da Deutschland viel stärker einbringt mit einem strengen Konzept von Nachhaltigkeit. Ich glaube, wir brauchen dafür eine andere Bundesregierung. Ich glaube, dass das nicht mit der Großen Koalition passiert. Die Macht haben wir alle im September, das Kreuzchen an der richtigen Stelle zu bekommen. Aber weil die nächsten 5 Jahre so entscheiden wird, brauchen wir dann einen anderen Druck, dass wir auf EU-Ebene, Deutschland hat eine wahnsinnige Macht, Deutschland hat ein Wort, Deutschland ist die größte Volkswirtschaft in Europa. Und das haben sie in den letzten Jahren sich viel zu oft von der Automobilindustrie und der Energiewirtschaft pampern lassen. Und die Lobbyisten sind da wahnsinnig stark. Das haben wir auch im Beirat gemerkt. Also ich habe viel über Lobbyarbeit gelernt in diesen 2 Jahren. Und wenn wir da eine andere Bundesregierung haben, die vielleicht auf manchen Ohren der Lobbyisten taub ist und sich mehr von NGOs und der Zivilgesellschaft beeinflussen lässt, das würde ich mir sehr wünschen.
Mhm. Ja. Ja, super. Vielen Dank dir, Silke, für diese beiden Ebenen vom Unternehmen und dem Sustainable Finance Beirat, die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie noch. Jetzt zum Abschluss fände ich es nochmal spannend, nochmal eine Ebene höher zu gehen und quasi, wir haben uns das Unternehmen angeschaut, wir haben uns Deutschland angeschaut und die Strategie, die die Politik da fahren kann. Wenn du dir vorstellst, 50 Jahre waren ein bisschen zu viel, sagen wir mal 2030. Das ist ja so das Jahr, worauf die Nachhaltigkeitswelt hinarbeitet. Wenn du dir das nachhaltige Finanzsystem 2030 ansiehst, was sind da die zentralen Elemente? Wie funktioniert das?
2030. Mhm. Das ist ja gar nicht
mehr
so lange.
Muss nicht realistisch sein.
Das sind ja 9 Jahre nur. Das ist ja noch also realistisch oder Wunsch?
Wunsch.
Wunsch, okay. Ich wünsche mir ein Finanzwesen, was viel, viel, viel einfacher ist. Ja, was diese ganzen komplexen Produkte, diese wahnsinnigen Vielfalt an Produkten, das ist alles überflüssig. Also ich wünsche mir eigentlich ein Finanzwesen, was letztendlich zu den Ursprüngen zurückkommt. Ich spare Geld, weil ich es gerade nicht brauche. Ich gebe es Unternehmen oder Projekten, die damit was Gutes tun und innovative, nachhaltige Produkte entwickeln, Dienstleistungen. Und ich bekomme dafür einen kleinen Zinssatz. Und das war's. Ja, also ganz einfach geben, leihen, schenken. Auf diese 3 Dimensionen würde ich das Geldgeschäft gerne wieder zurückführen. Und alles andere ist überflüssig. Das heißt, wir bräuchten viel weniger Banker, wir bräuchten viel weniger Versicherungen. Und der Kreislauf, der Regelkreislauf wäre einfacher. Dann brauche ich auch weniger Regulatorik. Die ist nämlich jetzt auch gerade ausufernd. Ja, viel einfacher, viel basaler. Und dass auch klar ist, dass bestimmte Bereiche kein Geld mehr bekommen, da scheut sich die Politik ja auch total vor. Ist natürlich auch auf EU-Ebene ein echt schwieriger Prozess. Ja, wir Deutschen haben uns von der Atomenergie verabschiedet, die Franzosen wollen das aber noch fördern. Dann gibt es hier Diskussionen um Gaskraftwerke oder um Forstwirtschaft. Ich glaube schon, dass die Politik da entscheiden müsste, was wollen wir nicht mehr finanzieren. Was hat überhaupt keinen Mehrwert und was schädigt uns? Und wenn das noch, vielleicht kann man so auch, das wird auch immer diskutiert, wenn ich sowas noch finanzieren will, dann muss ich es mit einem ganz hohen Aufschlag finanzieren, mit einem Risikoaufschlag, ja. Und wenn ich mein Geld per Kredit immer noch an Ölunternehmen geben werde, weil wir brauchen immer noch ein bisschen Öl für Plastik und für Paarautos und etc., dann muss das aber ein Risikoaufschlag sein, weil es einfach unsere Umwelt zerstört. Also genau, wichtiges Thema für mich noch ist die Internalisierung externer Kosten. Ich finde, das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Ein nachhaltiger Lebensstil muss günstiger sein und ein nicht nachhaltiger Lebensstil muss teurer sein. Dann kann auch der Finanzmarkt anders funktionieren, weil es geht letztendlich um die Allokation von Geld. Und wenn ein nachhaltiger Lebensstil günstiger wird, dann rentiert sich das Ganze auch. Und dann ist es ein Anreiz für die Unternehmen, in diese Richtung zu gehen. Und dann würden Unternehmen auch anders funktionieren, dann würde Bilanzierung anders funktionieren, dann könnte Finanzwirtschaft auch einfacher sein.
Ja, danke dir, liebe Silke, für diesen Einblick in die Finanzwelt und das, was du so alltäglich treibst. Und es ist richtig ermutigend zu wissen, dass da so starke Frauen an der Front in so vielen Feldern in der Finanzwelt kämpfen. Ja.
Hoffen wir, dass sich was bewegt. Genau.
Genau.
Aber es gibt auch starke Männer. Also es ist wirklich... Das ist, finde ich, auch ermutigend. Das macht richtig Spaß. Und ja, ich glaube, man sollte auch den Mut nicht verlieren.
Den Mut nicht verlieren. Das ist doch ein schöner Abschluss. Das war der Podcast mit der Finanzexpertin Silke Stremlau. Vielen Dank dir und vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.